SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hade. Es ist ein historischer Sieg für Fußball-Bundesligist SC Freiburg. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steht die Mannschaft im Finale eines internationalen Wettbewerbs, der Europa League. Den Freiburgern gelang das gestern Abend zu Hause mit einem überragenden 3:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Sporting Braga aus Portugal. Sportreporterin Ann-Kathrin Rose.
Julian Schuster wischte sich ungläubig die Tränen aus den Augen. Dann kniete er sich auf den Rasen im Freiburger Stadion. Der Trainer des SC hat mit seinem Team Historisches geschafft. Mit dem 3:1 im Rückspiel gegen Sporting Braga machten sie auch die Niederlage aus dem Halbfinal-Hinspiel wett. Den Unterschied gegen die Portugiesen, die seit einem Platzverweis in der 6. Minute in Unterzahl spielten, machte Lukas Kübler. Er brachte den Sportclub zunächst in Führung und steuerte nach einem Traumtor von Joan Manzambi noch den 3. Treffer bei. Zwar gelang Braga in der Schlussphase noch ein Tor, am Sieg des Sportclubs aber änderte das nichts mehr. Im Finale treffen die Freiburger am 20. Mai auf Aston Villa. Das Endspiel in der Europa League dann in Istanbul.
Tja, und wer so weit gekommen ist, der muss den Weg dann auch bis zum Ende gehen. Das findet zumindest SC-Verteidiger Nicolas Höfler.
Das ist wirklich unglaublich. Das ist schon ganz oft gesagt, wir SC Freiburg im Euroleague-Final, das hört sich völlig surreal an. Wir sind mega stolz auf uns, genießen den Moment und sind natürlich jetzt auch maximal hungrig, das Maximale zu erreichen.
SC-Verteidiger Nicolas Höfler war das. Eigentlich gibt es ja eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Trotzdem gab es heute Nacht in der Straße von Hormus gegenseitige Attacken. US-Präsident Trump sagte in einem Interview, die Waffenruhe habe immer noch Bestand und auch die Verhandlungen über einen Frieden würden weitergeführt. Aus Washington Anne Schneider.
Nach Angaben des US-Militärs wurden 3 US-Zerstörer während der Durchfahrt durch die strategisch wichtige Meerenge angegriffen, unter anderem mit Drohnen, Raketen und Schnellbooten. Die amerikanischen Streitkräfte hätten die Angriffe jedoch abgefangen. Keines der Schiffe sei getroffen worden. Als Reaktion darauf hätten die USA gezielte Schläge gegen iranische Militäreinrichtungen ausgeführt, die für den Angriff verantwortlich gewesen sein sollen. Das US-Militär betont, man strebe keine weitere Eskalation an, halte die eigenen Kräfte aber in erhöhter Alarmbereitschaft, um auf mögliche neue Angriffe jederzeit reagieren zu können. Präsident Donald Trump sprach von einem Angriff ohne Schaden und erklärte in den sozialen Medien, man habe die iranischen Attacken erfolgreich abgewehrt. Zugleich drohte er mit deutlich härteren Reaktionen, falls es nicht rasch zu einer Einigung im Konflikt kommen sollte.
Bei der Bundeswehr sollen junge Männer wieder Wehrdienst leisten. Die ersten Fragebögen sind vor einiger Zeit schon verschickt worden und sollen klären, wer kann und will Dienst an der Waffe leisten. Um Wehrdienst leisten mustern zu können, hat das Verteidigungsministerium in Deutschland jetzt 24 Orte benannt, in denen sogenannte Musterungszentren eingerichtet werden. Eines dieser Zentren kommt nach Ulm. Von dort berichtet Frank Wiesner.
In den Musterungszentren werden künftig junge Menschen auf ihre körperliche, psychische und intellektuelle Eignung für den Dienst in der Bundeswehr untersucht. In Baden-Württemberg sollen 2 dieser Zentren entstehen, 1 in Ulm und 1 in Offenburg. Die Standorte wurden gezielt ausgewählt. Sie mussten gut erreichbar sein. Sie sollten in Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte und potenziell hohem Bewerberaufkommen liegen. Die Bundeswehr besitzt in Ulm bereits Gebäude, allerdings soll das Zentrum außerhalb der bereits bestehenden Liegenschaften eingerichtet werden, hieß es. Bis Mitte 2027 sollen die Zentren in Betrieb sein, das erste noch in diesem Jahr.
Die rund 700 Mitarbeiter des Tübinger Unternehmens CureVac fürchten nach der angekündigten Schließung um ihre Zukunft. Der CureVac-Eigene BioNTech hatte angekündigt, alle Standorte zu schließen. Aus den Reihen der CureVac-Mitarbeiter heißt es, der Betriebsrat habe von Aufhebungsverträgen gesprochen. Aus Tübingen Anne Schmidt.
Eine CureVac-Mitarbeiterin sagte dem SWR, dass sie bereits seit Anfang des Jahres damit gerechnet hatte, dass der Standort Tübingen geschlossen wird. Für sie sei es eine Erleichterung, dass es nun offiziell ist. Die Übernahme durch BioNTech sei anfangs ein Hoffnungsschimmer gewesen. Ende 2025 sei dann viel Resignation gekommen. Die komplette Führungsetage sei gesammelt gegangen. Durch den ehemaligen Vorstand habe man sich nicht wirklich unterstützt gefühlt. Die Stimmung bei den Mitarbeitenden sei schlecht. Seit der Versammlung mit dem BioNTech-Chef arbeiteten 90% der Kollegen nicht mehr, so die Tübinger CureVac-Mitarbeiterin. Nun erwarte sie, dass BioNTech die Abfindungspakete auch wie versprochen auszahlt.
Nach dem Fund einer Frauenleiche gestern in Bad Rappenau hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die tote 39-jährige Frau war von einem Spaziergänger in einem Auto auf einem Feldweg entdeckt worden. Juliane Pieper mit den jüngsten Einzelheiten.
Die Kriminalpolizei Heilbronn richtete nach dem Fund sofort eine 50-köpfige Sonderkommission ein. Durch länderübergreifende Ermittlungen wurde noch am Nachmittag ein 41-jähriger Iraker in Regensburg von der Bundespolizei festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, die Frau aus Heilbronn getötet zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich Opfer und Tatverdächtiger bereits. Zu den Hintergründen der Tat, insbesondere zum Motiv, machen die Ermittler bisher keine Angaben. Die Leiche der 39-Jährigen soll heute obduziert werden. Die Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise.
Essen gehen wird vielerorts immer teurer. In der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg aus Überlingen haben am Donnerstag Gastwirte, Gäste und Politiker auch über die sogenannte Gastrosteuer diskutiert, also über die kürzlich abgesenkte Mehrwertsteuer, die in Kneipen und Restaurants gilt. Über die Sendung gestern Julia Kretschmer.
Erleichterungen durch die abgesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie kommen nur selten beim Gast an. In der Sendung zur Sache Baden-Württemberg live vor Ort in Überlingen berichteten Gastwirte, dass sie es sich wegen steigender Lohn-, Energie- und Lebensmittelkosten nicht leisten könnten, die Steuererleichterungen an die Gäste weiterzugeben. Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer zum 1. Januar von 19% auf 7% abgesenkt. Gastrokritiker und Herausgeber des Restaurantguides Gomio, Jochen Rädecker, kritisierte die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Sendung als Subvention mit der Gießkanne. Stattdessen sollten heimische Landwirte besser unterstützt werden, damit hochwertige Lebensmittel weniger kosten.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen ist es noch sehr frisch und teilweise neblig. Tagsüber wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab. In manchen Regionen wird es auch richtig freundlich. Am Nachmittag und am Abend sind vor allem rund um den Schwarzwald und die Eifel lokale Schauer möglich. Bei den meisten bleibt es aber trocken. Wir bekommen 15 Grad im Westerwald und auch in der Schneeeifel und bis zu 22 Grad am Kaiserstuhl und im Markgräfler Land.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Urlaub mitten in der Natur und vor der Haustüre. Das ist für viele Menschen in Deutschland immer noch sehr attraktiv. Und wir schauen in dieser Woche in unserer Serie genau hin. Trekking, Hiking, Camping. Hauptsache draußen. Wer nicht ins Ausland will, der macht Urlaub zu Hause und dann auch oft draußen in der Natur. Viele Menschen gehen campen im Schwarzwald oder wandern im Nationalpark Eifel. Dort, wo Ralf Hilgers Ranger ist. Herr Hilgers, wer durch die Eifel wandert, erwartet natürlich nicht das gleiche Panorama wie in den Bayerischen Alpen beispielsweise. Was macht Ihrer Meinung nach den Urlaub bei Ihnen im Nationalpark aber trotzdem besonders?
Einmal, wir haben eine richtig schöne Gegend hier. Wir haben urige Buchenwälder. Unsere Seenlandschaft ist schön. Also man kann alles erleben. Hier im Nationalpark Eifel können Sie Offenland, Laubwälder, Fichtenwälder und eben halt unsere Seen sehen. Alles, was Deutschland zu bieten hat.
Aber ein Bär wird mir da nicht über die Wege laufen, oder?
Ein Waschbär.
Ein Waschbär.
Der wird Ihnen über den Weg laufen, aber kein Grizzly oder Braunbär. Der nicht.
Der Waschbär ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer beim Wandern. Die Vorstellung, den ganzen Tag in der Natur unterwegs zu sein, die ist ja oft idyllischer, als es dann tatsächlich ist. Also Stichwort Mücken oder fehlende Toiletten etc. Wie erleben Sie denn die Menschen, an was müssen die sich erstmal gewöhnen, wenn sie rausgehen?
Also die Leute, die hier bei uns unterwegs sind, die sind richtig gut vorbereitet. Die haben so einen kleinen Rucksack dabei, wo sie was zu essen haben, weil manchmal sind die Wanderungen auch ein bisschen länger. Und Toiletten, ist klar, hat man im Wald nichts. Dann muss man eben halt vor oder hinter den Baum gehen. Da dulden wir eben halt so den Meter rechts und links des Weges. Das ist gestattet. Aber ja, man muss eben halt mal mit der Natur leben. Und das machen die meisten Leute auch.
Haben Sie trotzdem schon Begegnungen oder Situationen gehabt, wo Sie sich gedacht haben, boah, da hat sich aber jemand wirklich ganz und gar nicht auf die Natur vorbereitet?
Natürlich. Es sind eben halt Leute, die hier bei uns dann im Nationalpark unterwegs sind und denken, ja, sie können hier Pilze sammeln oder eben halt Waldbären. Also sie respektieren die Natur nicht. Bei uns darf man so etwas ja nicht. Das ist in einem Nationalpark nicht erlaubt. Und man hat natürlich auch schon mal so Stadtleute, die dann mit Flipflops ankommen oder eben halt mit den Anzugsschuhen und denken, sie könnten jetzt hier mal wandern und wundern sich dann, dass dann eben halt ihre Schuhe nach der Wanderung sehr matschig aussehen.
Das heißt, man braucht in der Eifel definitiv festes Schuhwerk, gute Ausrüstung im Rucksack und wahrscheinlich auch eine gute Jacke und eine dicke Hose.
Ja, also Eifel ohne Regen gibt es eigentlich nicht. Es kann hier auch, das Wetter kann ganz unterschiedlich sein. Es kann morgens noch schön sein und mittags fängt es an zu regnen. Aber das macht ja gerade das Erlebnis aus.
Nicht nur der Mensch muss sich an die Natur gewöhnen, auch die Natur spürt, wenn mehr Besucher da sind. Was unternehmen Sie denn, um Gäste auch für die Natur zu sensibilisieren? Also der Fall, dass jemand tatsächlich mit den Flipflops kommt, ist ja vielleicht noch nicht so tragisch, aber wenn halt jemand Müll hinterlässt beispielsweise schon.
Also wir klären natürlich auf, wir machen ganz viele Führungen und nur das, was man kennt, lernt man auch zu schützen. Und wir haben knapp 600 Führungen im Jahr, die kann man kostenlos besuchen. Und da versuchen wir einfach das Verständnis für die Natur, das den Leuten so beizubringen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Anzahl an Menschen, die zu Ihnen in die Eifel kommen, in den Nationalpark, dass das eigentlich ein ganz gesundes Maß ist? Oder wird das mit der Zeit auch immer mehr und vielleicht ein bisschen bedenklich?
Also wir haben zu Corona-Zeiten gesehen, dass es zu viel war. Im Moment hat sich das wieder eingependelt, so bei 1,2 Millionen Besucher, die wir im Jahr haben. Und wir haben noch Platz für Leute, ja, aber nicht mehr so viel, weil man sieht dann mehr Papierschnipsel, Toiletten, Hinterlassenschaften und so weiter. Und das ist für die Natur eben auch nicht so gut.
Jetzt hört man im Hintergrund tatsächlich die ganze Zeit Vogelgezwitscher. Sie stehen gerade selbst im Wald. Warum sind Sie so gerne im Nationalpark Eifel?
Also ich habe meinen Traumjob gefunden hier im Nationalpark Eifel. Ich bin wahnsinnig gerne draußen, hier ist Ruhe. Man hört zwar ab und zu mal so ein Motorengebrumme, aber ansonsten bin ich für mich alleine hier und kann die Seele baumeln lassen. Also es ist einfach einmalig hier. Ich brauche keinen Urlaub. Ich bin hier, das reicht mir vollkommen aus. Ich bin glücklich.
Ralf Hegers, er ist Ranger im Nationalpark Eifel. Und das war die SWR Aktuell Serie diese Woche. Trekking, Hiking, Camping, Hauptsache draußen.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag entscheidet heute über einen effektiveren Schutz für Opfer häuslicher Gewalt. Ein zentraler Punkt ist dabei die elektronische Fußfessel, für die es erstmals bei diesem Thema eine bundesweite Regelung geben könnte. Jasper Ruppert mit den Einzelheiten.
Der Gesetzentwurf orientiert sich am sogenannten spanischen Modell. Nähert sich ein Täter mit elektronischer Fußfessel seinem Opfer, passieren zwei Dinge. Das Opfer erhält eine Warnung über ein Empfangsgerät und kann sich im besten Fall in Sicherheit bringen oder Hilfe holen. Und die Polizei erhält automatisch einen Alarm und kann reagieren. Das gilt für sogenannte Hochrisikofälle, bei denen davon ausgegangen wird, dass eine akute Gefahr besteht für die, in den meisten Fällen, Ex-Frauen, Ex-Partnerinnen oder Kinder. Außerdem sollen Familiengerichte Täter zur Teilnahme an Anti-Gewalt-Kursen verpflichten und Gerichte härtere Strafen verhängen können.
Auch im Bundesrat werden heute heikle Themen besprochen. Die Länderkammer soll der sogenannten Entlastungsprämie zum Beispiel zustimmen. Sie erinnern sich, das war die Idee der Bundesregierung, Arbeitnehmer in der aktuellen Krise zu entlasten mit 1.000 Euro. Aus Berlin hat dazu Gedanken Efi Seibert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Kleiner Haken an der Sache. Zahlen soll sie der Arbeitgeber. Deshalb hat der Bundesrat schon bevor er heute abstimmt, Post bekommen von Mittelstandsvereinigungen, die die Länderchefs und Chefinnen bitten, auf gar keinen Fall zuzustimmen. Die nennen diese Idee der Bundesregierung nämlich eine Unverschämtheit. In Zeiten, in denen so viele kleine und mittlere Betriebe ums Überleben kämpfen, sei es schlicht nicht möglich, den Mitarbeitern auch noch 1.000 Euro extra zu zahlen. Das bringe nur Unfrieden in die Betriebe. Diejenigen, die diese Idee hatten, sind wegen der vielen Kritik mittlerweile auch ziemlich kleinlaut und äußern sich so gut wie gar nicht mehr zu dem Thema. Vielleicht hätten sie sich rechtzeitig ein Beispiel an Angela Merkel nehmen sollen. Die hat sich nach einem ähnlich chaotischen Treffen in der Corona-Zeit, bei der die sogenannte Osterruhe beschlossen wurde, 2 Tage später vor die Kameras gestellt und sinngemäß gesagt, sorry, dieser super Shutdown über Ostern war eine Schnapsidee, wir kippen das. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden, sagte Merkel, und vor allem muss er korrigiert werden. Die Kanzlerin hatte dabei sogar die Größe, sich bei den Deutschen persönlich zu entschuldigen. Das war politische und moralische Größe. Ich kann mir vorstellen, dass die Unternehmer den aktuellen Kanzler im Fall dieser 1.000-Euro-Idee eher nur körperlich groß finden.
Gedanken von Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio. Am Landgericht Stuttgart geht heute der zumindest vorerst letzte Prozess im Zusammenhang mit einer Schussserie in der Region Stuttgart zu Ende. Seit Sommer 2022 gab es immer wieder brutale Angriffe von Mitgliedern zweier Gruppierungen auf die jeweilige Gegenseite. Werner Trefts berichtet.
Angeklagt ist ein 26-Jähriger. Er soll Ende Januar 2025 in einem Imbiss in Stuttgart auf einen anderen Mann geschossen und diesen verletzt haben. Das Opfer soll einer der beiden Gruppierungen angehören, die sich seit Mitte 2022 in der Region Stuttgart brutal bekämpft haben. Der Angeklagte der gegnerischen Gruppierung. Spektakulärste Attacke der brutalen Auseinandersetzung war ein Handgranatenwurf bei einer Beerdigung in Altbach im Kreis Esslingen. Dort gab es viele Verletzte. In Göppingen wurde ein Unbeteiligter erschossen, den der Täter mit einem mutmaßlichen Mitglied der Gegenseite verwechselt hatte. Im Zusammenhang mit der gewalttätigen Auseinandersetzung hat das Landgericht Stuttgart bislang rund 140 Jahre an Freiheitsstrafen verhängt.
Heute ist der 8. Mai, der Tag, an dem 1945 der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Er gilt als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Dafür gibt es überall in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz heute Gedenkfeiern. In Ulm, am früheren Zwangsarbeiterlager am Roter Berg, werden heute Vormittag zum Beispiel 3 Erinnerungsstelen aufgestellt. Damit will das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg an das Schicksal 3er Opfergruppen erinnern. Maren Haring.
Eine der Stelen gilt den Zwangsarbeiterinnen. Die Frauen waren im größten Ulmer Zwangsarbeiterlager sexueller Gewalt ausgesetzt. Laut dem Dokumentationszentrum wurden sie zur Prostitution gezwungen. Schwangere Frauen mussten abtreiben, so sollten sie als Arbeitskraft erhalten bleiben. Die beiden anderen Gedenkstelen am Ulmer Stadtrand erinnern an das größte Zwangsarbeiterlager der Stadt von 1941 bis 1945 und an eine Siedlung für sozial Ausgegrenzte, die dort von 1926 bis 1944 bestand. Dort lebten alkoholkranke und obdachlose Menschen, von den Nazis als asoziale stigmatisiert.
Heute startet wieder die Aktion Stunde der Gartenvögel. Der Naturschutzbund NABU ruft dazu auf, bis Sonntag sollen sich Interessierte eine Stunde lang der Vogelbeobachtung widmen und alles notieren und weiterleiten. Janina Schreiber.
Die jeweils höchste Anzahl einer Vogelart, die zeitgleich zu sehen ist, soll dann übers Internet oder per App gemeldet werden. Zwar stehen im Mittelpunkt der Aktion nach Angaben des NABU vor allem weit verbreitete Vogelarten wie Amsel, Sperling, Blau und Kohlmeise, doch der Umweltverband ruft dazu auf, besonderes Augenmerk in diesem Jahr auf Finken zu legen. Grünfinken, Buchfinken und Distelfinken. Seit Jahren würden dem Verband immer wieder tote Grünfinken an Futter- und Wasserstellen gemeldet. Als Grund vermuten Vogelkundler einen Parasitenbefall. Der Verband appelliert deshalb, Futterstellen und Vogeltränken sauber zu halten und eher zu Futtersäulen zu greifen.
Mit einer Etappe an der Schwarzmeerküste in Bulgarien beginnt der Giro d'Italia. Das Radrennen gilt nach der Tour de France als das zweitwichtigste der Welt. Als Favorit gilt in diesem Jahr der Däne Jonas Vingegaard.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.